Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr in der Bibel lest. Kommt ihr da auch manchmal an Stellen, die man eigentlich nicht lesen möchte? Also manchmal möchte ich eine Schere nehmen und gewisse Dinge ausschneiden. Oh, 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 sagt der Samuel, das ist ja nicht erlaubt. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir glauben, dass sie ganz Gottes Wort ist, wahrhaftig, auch heute noch gültig. Und wir versuchen, sie in ihrer umfassenden Bedeutung zu erklären und auch nach ihren Maßstäben zu leben. Aber es gibt einige Stellen in der Bibel, von denen ich wünschte, dass sie nicht geschrieben wären. Und das kann verschiedene Gründe haben. Ein ganz praktischer Grund ist der, dass uns manchmal die Bibel unbequem ist. Sie sagt uns Dinge, die in unserem Leben unbequem sind. Und das hört man nicht gern. Es gibt einen anderen Grund auch, der mir manchmal vorkommt, das sind so scheinbare Widersprüche. Man weiß nicht, wie man das erklären kann. Es gibt andere Stellen, die das scheinbar was anderes erzählen. Und man tut sich schwer, das zu erklären, zu verstehen. Und auch schwer, wenn man das jetzt mit anderen argumentiert darüber. Und dann gibt es noch Bibelstellen, die im Laufe der Geschichte und der Kirchengeschichte missbraucht worden sind. Ja, also die für allerhand üble Verhältnisse und Rechtfertigungen herangezogen worden sind. Und auch dann hat man ein bisschen einen erhöhten Erklärungsbedarf, weil dann kommen Leute, die die Bibel kritisch sehen und sagen, schaut an, hier steht es und so haben das dann die Leute gemacht und was ist daraus geworden? Der heutige Abschnitt ist für mich so ein dreifacher problematischer Abschnitt. Alle drei Dinge, die ich jetzt gesagt habe, kommen drin vor. Es spricht mich an, hoffentlich auch euch, und es ist nicht immer bequem. Es sind scheinbare Widersprüche zu anderen Stellen in der Bibel und es ist viel, viel Missbrauch mit dieser Bibelstelle, die wir heute lesen werden, getrieben worden. So viel zur Einleitung und ich hoffe, dass ich euch das jetzt näher bringen kann, worum es heute geht. Es steht in Römer 13, 1 bis 7 und es handelt von unserem Verhalten gegenüber Obrigkeiten und das werdet ihr sehen, das ist sicher was ganz Aktuelles. Ich lese die Elberfelder Übersetzung, ich glaube, das schaffen wir heute alle, dass ein bisschen die altertümliche Sprache verwendet wird, aber mir hilft es ein bisschen, das besser zu erklären. Jede Seele, das heißt eigentlich jeder Mensch, unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersteht den Anordnungen Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie, die staatliche Macht, trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht und die Ehre, dem die Ehre gebührt. Habe ich euch zu viel gesagt? Das ist nicht so einfach. Ne? Das ist nicht so ein Lieblingstext, über den man gerne nachdenkt. Aber wir wollen uns auch mit den schwierigen Dingen auseinandersetzen. Wir müssen uns mit den schwierigen Dingen auseinandersetzen, weil das ist genauso Gottes Wort. Und wir dürfen keine Bibel mit Löchern haben, wo wir was ausschneiden, so wie ich am Anfang gesagt habe. Ich möchte mit der zweiten Hälfte des ersten Verses beginnen. Die erste Überschrift sozusagen: keine weltliche Autorität ohne göttliche. Und Paulus schreibt: denn es gibt keine staatliche Macht außer von Gott, und die bestehenden sind von Gott verordnet. Die neue evangelistische Übersetzung sagt: denn alle staatliche Gewalt, Macht, Gewalt, kommt von Gott, und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Puh, ist es wirklich? Die erste Aussage ist: Gott ist mächtig. Und es geht hier um Macht. Dieses Wort, ich habe es auch erst jetzt realisiert, das ist das Wort Exousia. Und es meint Erlaubnis, Autorität, Recht, Freiheit, Macht, Vollmacht, etwas zu tun. Das habe ich aus dem Lexikon abgeschrieben. Und ich würde sagen, es geht um Macht und Recht. Oder man könnte auch sagen, es geht um das Recht, die Macht auszuüben. Wer hat das Recht, Macht auszuüben? Und es ist nicht nur politische Macht gemeint. In der Elberfeld-Übersetzung ist das staatliche Macht eingeklammert. Obwohl die folgenden Verse, die wir dann lesen werden, eigentlich klar zeigen, dass es sich um politische, um staatliche Macht handelt. Aber ich meine, diese Prinzipien, die wir jetzt besprechen werden, gelten für jegliche Art von Macht. Und ihr werdet sehen, das kommt überall vor. Wenn wir also über Macht nachdenken, kommt die erste Aussage: Gott ist allmächtig. Wenn Gott allmächtig ist, dann ist es eigentlich logisch, dass es keine Macht gibt, die er nicht beherrscht. Auch wenn uns das unbequem erscheint. Auch wenn wir das nicht verstehen, aber es gibt keinen Tyrannen dieser Welt, der höher ist als Gott. Und insofern hat Gott immer das letzte Wort und hat auch letztendlich es so zugelassen, dass es diese Tyrannen, diese ungerechten Herrscher gibt. Diese Verse, die wir hier gelesen haben, sind seit jeher von den Herrschenden und von den Machtausübenden als Argument verwendet worden, um ihren Stand zu rechtfertigen. Ihr kennt vielleicht den Ausdruck: wir sind Herrscher von Gottes Gnaden. Das haben die Habsburger auch über sich gesagt. Und sie haben damit ihre Autorität von oben herab bezogen und rechtfertigen ihr Handeln und Regieren immer mit dem Hinweis, es ist von Gott gegeben. Und wir wissen aus der Geschichte, dass diese Argumente sehr, sehr oft, ich würde fast sagen, in der überwiegenden Zahl, ein Vorwand und eine Rechtfertigung für ungerechtes Herrschen sind. Aber trotzdem, es stimmt, Gott ist mächtig, allmächtig, und es gibt nichts, was passiert, was er nicht zugelassen hat. Also ist jede Macht eigentlich von ihm eingesetzt. Auch wenn wir das schwer verstehen können. In der Bibel gibt es dazu einige Stellen, und die vielleicht euch auch einfällt dazu, ist, wie Jesus vor Pilatus steht. Jesus wird angeklagt von den Hohenpriestern, von den religiösen Führern, und er schweigt. Und dann sagt Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Pilatus hatte die richterliche Macht, jemanden zu verurteilen oder freizusprechen, weil das war ihm gegeben. Von wem? Ja, sicherlich. Jesus antwortet, ja, du hättest aber keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und wen meint Jesus von oben, mit von oben? Der Kaiser hat Pilatus eingesetzt, der Statthalter. Aber letztendlich ist es Gott, der das Ganze so gefügt hat. Und in diesem Machtausüben von Pilatus vollzieht Gott einen Plan. So schwer das zu verstehen ist und so ungerecht das Urteil war, es war zum Heil der Menschen. Ein anderer Römer hat es schon früher begriffen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum. In Matthäus 8 steht es. Der hat einen Knecht, der ist ein anständiger Soldat und Führer und hat sich auch um seine Untergebenen bemüht. Und weil der Knecht krank war, schickt er zu Jesus und bittet ihn, dass er den Knecht heilt. Und Jesus sagt, ja, ich komme dann und so weiter. Und sagt, na, du brauchst gar nicht kommen, sprich nur ein Wort. Ihr liest den Text richtig. Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Das ist wieder das gleiche Wort Exousia. Und habe Soldaten unter mir und sage zu diesen, geh hin. Und er geht und zu einem anderen komm und er kommt und zu einem Knecht, tu das und er tut's. Der Hauptmann von Kapernaum wusste um Macht. Er selbst hat Macht über seine Untergebenen, aber er war auch wieder unter der Macht von seinen Vorgesetzten. Und er weiß, dass Jesus mehr Macht hat. Du brauchst nicht kommen, du brauchst nur ein Wort sagen und es geschieht, weil du bist der Herr der Welt. Befehlsgewalt, Macht. Gott hat die Macht und nichts in dieser Welt steht über seiner Macht, auch wenn wir das oft schwer glauben können. Schon im Alten Testament gibt es viele Aussagen darüber. In Jeremia steht, ich habe die Erde gemacht, die Menschen und das Vieh, die auf der Fläche der Erde sind, und durch meine große Kraft und durch meinen ausgestreckten Arm. Und ich gebe sie, und ich nenne es mal die Kraft, denn wem ich will, ich gebe meine Vollmacht, wem ich will, sagt Gott. Das sagt er durch den Propheten Jeremia. Und bei Daniel gibt es die Geschichte, im Propheten Daniel. Daniel war im Exil in Babylon und der König Nebukadnezar hat sich erhoben gegen Gott, über Gott erhoben, und er wird dann erniedrigt, und vorher sieht er eine Vision und die deutet ihm Daniel so: Man wird dich von den Menschen ausstoßen und wird den Tieren des Feldes bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern, und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, und auf das kommt es mir darauf an, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Die Macht wurde von dem König durch Gott weggenommen und später wiedergegeben. Bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen. Es gibt keinen Mächtigen dieser Welt, der höher ist als Gott. Aber diese Aussagen, diese Erkenntnis, die rechtfertigt keineswegs eine ungerechte Regierung. Paulus beschreibt, und das werden wir später dann noch genauer anschauen, wie das richtige Verhalten von weltlichen Herrschern sein soll. Aber prinzipiell geht es um Ordnung und um Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft. Und es geht um hohe moralische Ansprüche, auch und vor allem für die Führenden. Aus der Bibel wissen wir, dass Gott die geistlichen und die weltlichen Führer besonders streng beurteilt. Aber er ist der Richter über die Herrschenden, weil er steht drüber. Viele Menschen leben gottlos und lästern Gott, und trotzdem sind sie Gottes Geschöpfe. Und das wollen und sollen wir ihnen nicht absprechen. Wir haben nicht das Recht, über die Gottlosigkeit der anderen zu richten, sie zu strafen. Und ich glaube, so ist es auch mit weltlichen Herrschern. Sie haben ihre Autorität nicht ohne Zustimmung Gottes bekommen. Auch wenn sie ungerecht sind, auch Tyrannen. Wir dürfen die falschen Herrscher nicht richten, auch wenn wir es oft schwer verstehen und uns dagegen auflehnen. Jeder Machthaber hat seine Macht letztendlich von Gott bekommen, ist aber ihm voll verantwortlich. Und Gott wird ihn richten. Römer 12, Vers 19. Sein ist die Rache. Gott richtet. Und er wird die Mächtigen auch zur Rechenschaft ziehen. Ich weiß, das ist schwer, das zu akzeptieren, dass die Bösen, dass so viele böse Menschen so viel Unheil in dieser Welt anrichten, und wir leben das jetzt gerade, und wir uns trotzdem dazu unterordnen sollen. Darin irgendwie unterordnen. Das ist eine für mich schwierige Situation. Paulus fordert von den Christen Unterordnung unter die staatliche Obrigkeiten. Das lesen wir im Vers 1a und 5a, also in der ersten Hälfte vom ersten Vers. Jede Seele, also jeder Mensch, ordne sich, unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Oder Vers 5, darum ist es notwendig, untertan zu sein. Notwendig, gefordert. Petrus hat es ähnlich formuliert, ein zweiter Apostel: Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn, oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Unterordnung unter alle Obrigkeit. Das ist schwierig. Zuerst möchte ich nur sagen, in welcher Situation haben die Apostel das geschrieben? Sie leben nicht in einer rechtsstaatlichen Demokratie. Menschenrechte, sowas hat es damals nicht gegeben. Es hat Rechte gegeben, aber die wurden sehr oft übersehen. Paulus hat sich öfters gegen ungerechtfertigte Anklagen und Misshandlungen gewehrt. In seinen Prozessen hat er sich immer wieder auf das Recht berufen, sowohl das römische als auch das jüdische Gesetz, also das römische Recht und das jüdische Gesetz. Er ist sicher kein Anarchist, also keiner, der gegen das Gesetz ist, sondern er ist bemüht, keinen Anlass zu geben, dass die Obrigkeit ihm politischen Aufruhr vorwerfen könnte. Und Jesus war auch kein politischer Aufrührer, er war kein Revolutionär. Als sie ihn fangen wollten mit einer Fangfrage, als sie ihn überführen wollten, damit sie eine Anklage für ihn haben, haben sie ihn gefragt: Ist es recht, dem Kaiser Steuer zu zahlen? Für die Juden war das ein Ärgernis. Sie mussten ein Tribut zahlen sowie alle unterworfenen Völker an den römischen Kaiser, der damit heidnischen Kult finanziert hat. Einen Kaiserkult, wo er selber angebetet worden ist. Das muss für die Juden schlimm gewesen sein. Aber Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Die Hauptgegner von Jesus waren auch die Führer, die religiösen Führer des eigenen Volkes. Aber er hat sie verbal angegriffen, aber er hat seinen Jüngern verwehrt, das Schwert zu nehmen. Und dadurch, dass er sich dem untergeordnet hat, ist der von Gott festgelegte Plan der Errettung des Volkes, seines Volkes und der Welt erfüllt worden. Das Christentum ist keine Anarchie. Das Christentum ist eine kritische Auseinandersetzung, aber keine Anarchie. Und darum müssen wir da sehr vorsichtig sein. Ich habe den Eindruck, dass wir, ich zumindest, und ich glaube, so geht es vielen von uns, eine gewisse Sympathie zu Revolutionären haben. Zu Leuten, die sich gegen die Mächtigen erheben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Robin Hood war in meiner Kindheit schon ein Vorbild. Ja. Der hat sich getraut, gegen die Obrigkeit aufzustehen. Es gibt so gewisse Dinge in meinem Leben, unter anderem Fahrverbote für Radfahrer, da reizt es mich halt wirklich dagegen aufzubegehren, weil ich sehe es nicht ein. Ja? Wieso? Ja? Okay. Aber es gibt, es gibt auch Tempobeschränkungen. Nicht? Also, das sind Kleinigkeiten, aber einen gewissen Sinn haben wir ein revolutionäres Element in uns. Ich weiß, zumindest ich habe das. Und manchmal verspüre ich wirklich die große Lust, ungerechtfertigte und sinnlose Vorschriften des Staates zu umgehen. In meinen Augen ungerechtfertigte. Heutzutage punkten anscheinend vor allem die Politiker, die gegen die da oben sind. Schaut euch mal die Wahlplakate an. Ja? Gegen alle möglichen. Vor allem gegen, je weiter oben, desto mehr muss man dagegen sein. Und man ist gegen die da in Wien oder Brüssel oder in der WHO oder an der Ostküste der USA, da gibt es ja auch ganz schlimme Verschwörungstheorien. Ich denke nur an die Zeit, die wir in der Pandemie erlebt haben, was plötzlich alles aufgetaucht ist an Feindbildern. Immer die da oben. Und wir sind dagegen. Und ich glaube, da wir neigen ein bisschen dazu. Ja? Ich kann es nicht verstehen, dass das heute in den größten Demokratien zu einer echten Herausforderung wird. Dass man einfach gegen die da oben ist. Scheinbar die Mächtigen, die uns alles schlecht machen. Paulus sagt ziemlich klar, dass wir uns an solchen Bestrebungen nicht beteiligen sollen. Wir sollen uns unterordnen. Im Alten Testament gibt es auch schon einiges Stellen dazu. Sprüche 24, Vers 21, fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König. Mit Aufrühren lass dich nicht ein. Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König. Das schreibt Salomo, der war selber König. Ich kann sagen, na gut, das ist leicht, dass du das sagst. Aber es steht in der Bibel. Die Zeit, in der Paulus diesen Brief schrieb, die war interessant, die war überhaupt nicht leicht für die Christen. Ungefähr 55, 56 nach Christus hat er diesen Brief geschrieben. Und das war die Zeit, in der Kaiser Tiberius Claudius 48 nach Christus alle Juden und somit auch die Judenchristen aus Rom vertrieben hat. Warum? Der Gerichtsschreiber Sueton, der römische Gerichtsschreiber, schreibt im Jahr 120 nach Christus: Claudius hat die Juden aus Rom vertrieben, weil sie auf Betreiben von Crestus ständig Aufruhr veranstalteten. Man weiß jetzt nicht genau, ob er mit Crestus Christus gemeint hat und weil er das irgendwie verwechselt oder vertauscht hat, weil so genau das hier anscheinend nicht ausgekannt, dass die Juden durch die Diskussionen über Christus, über Jesus, uneins waren mit den Judenchristen. Deshalb hat der Claudius, das wäre eine Erklärung, alle hinausgeworfen. Aber es ist einfach damals, der Kaiser sagt, ihr müsst gehen. Übrigens hat so der Paulus Aquila und Priscilla in Korinth getroffen. Unterordnung hat was Positives gebracht in diesem Fall. Die haben den Paulus getroffen. Später waren sie wieder in Rom und Paulus ist dann auch noch nach Rom gekommen, wie wir in der Bibel, in der Predigtreihe gehört haben. Paulus war es anscheinend wirklich sehr wichtig, dass die Christen sich nicht gegen die politischen Machthaber auflehnen. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, jetzt wäre ich ziemlich direkt, warum manche gläubige Christen heute wirklich antidemokratische und gewaltsame Vorgehen in der USA gutheißen. Ja? Der Sturm aufs Kapitol war Gewalt. Und es wird auch von unseren Geschwistern teilweise befürwortet. Aber wir kommen noch zu den Begrenzungen der Unterordnung. Ja? Und jetzt kommt noch ein Aspekt, den Paulus auch noch im Rahmen der Unterordnung aufführt. Gebt allen, was ihnen gebührt, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, also Ehrfurcht, und Ehre, dem Ehre gebührt. Steuer, Ehrlichkeit, Steuer geben. Ganz klar, gebt Steuer dem Steuer. Jesus hat gesagt, so, gebt dem Kaiser, was dem des Kaisers. Steht dort auf der Münze, ist sein Kopf drauf, gebt es ihm. Ich habe in meiner Jugend ein Beispiel gehört von einem Unternehmer, der hat eine Autoreparaturwerkstatt in Wien gehabt. Der hat beim Jugendtag einmal ein Zeugnis gesagt. Und diese Autoreparaturwerkstatt hatte den Auftrag, die Regierungsautos in Wien zu servieren, also Service zu machen. Das war ein gutes Geschäft, er hat gut verdient damit. Und eines Tages ist einer der wichtigen Beamten gekommen und hat gesagt, mach mein Auto auch darum, mach's auch mit. Ist das in Ordnung? Der hat einen wirklichen Kampf gehabt und er hat gesagt, nein, das tue ich nicht. Daraufhin ist ihm der ganze Auftrag entzogen worden. Die Autos wurden woanders repariert und er hat einen großen finanziellen Schaden gehabt. Einige Jahre später ist der Beamte wegen offensichtlicher Korruption aufgeflogen und auch entfernt worden. Und er hat auch wieder den Auftrag zurückbekommen. Aber so muss nicht sein. Aber er hat gesagt, ich bleibe bei der Gerechtigkeit. Ich meine, in diesem Fall ist es jetzt nicht unbedingt das Geld, also das Steuerzahlen gewesen, aber auch die Versuchung, auf Steuerkosten persönlichen Vorteil zu bekommen und dazu beizutragen, Korruption nennt man das, ist eine große Versuchung. Und der hat dem widerstanden. Das hat mir damals wirklich sehr imponiert. Und er konnte sagen, dass ihm die Gerechtigkeit vor Gott wichtiger ist, als mehr Geld zu haben. Denkt auch darüber nach, wenn wir über Steuern reden. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob die Steuern richtig eingesetzt werden. Natürlich kann man und darf man auch die Politiker zur Verantwortung ziehen, bei Wahlen zum Beispiel. Und wir haben bald eine. Aber trotzdem, wir sind keine Anarchisten. Und ich komme noch drauf, wie man wirklich damit richtig umgeht. Das heißt nicht, dass wir alle Ungerechtigkeiten und alle Missstände tolerieren sollen und schweigen sollen. Das heißt auch nicht, dass wir unsere Augen vor der Tyrannei schließen dürfen. Aber wir können uns positiv und richtig einbringen und so Gutes wirken als Christen und auch dadurch das Evangelium größer machen. Es gibt Grenzen der Unterordnung. Immer wieder in der Bibel begegnen wir gläubigen Menschen, die sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt haben. Einen habe ich ja schon erwähnt, das war Daniel. Daniel und seine Freunde waren in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft am Königshof und sie haben sich mehrfach widersetzt den Vorschriften, die die Könige gegen sie erlassen haben. Nicht gegen sie, aber die sie erlassen haben. Es beginnt schon ganz am Anfang bei der Erziehung und sie haben sich geweigert, das heidnische Essen zu sich zu nehmen, gesagt, nein, sie wollen sich nicht verunreinigen, sondern sie bleiben bei ihrem vegetarischen Kost. Ja? Steht nicht in der Bibel, dass man Vegetarier sein soll, aber Daniel und seine Freunde haben das damals so gesehen und Gott hat es belohnt. Und später dann wird es wirklich hart. Ja? Sie weigern sich, den König oder sein Götzenbild anzubeten. Deshalb werden die drei Freunde in den Feuerofen geworfen. Und durch ein Wunder kommen sie heraus, ohne dass irgendwas an ihnen versenkt war. Daniel 6 dann, im Kapitel 6 kommt, wo Daniel selbst sich weigert, das große Standbild des Nebukadnezar anzubeten und er deshalb in die Löwengrube geworfen wird. Und die Löwen haben ihm auch nichts angetan. Das war ihr Ungehorsam. Sie haben sich nicht untergeordnet. Gleichzeitig waren sie aber besonders aktiv und positiv in der Verwaltung des heidnischen Königreichs beteiligt. Das ist interessant, weil sie so treu waren ihren Prinzipien, die sie von ihrem Gott haben das die Herrscher gesehen und haben gemerkt, das sind wertvolle Leute und auf die können wir bauen. Und sie waren so weise und von Gott gesegnet, dass sie wirklich große, mächtige Menschen geworden sind in dieser heidnischen Kultur. Auch im Neuen Testament gibt es ganz klare Beispiele. Ihr kennt die aus der Apostelgeschichte, haben wir ja auch schon gehört in unserer Predigtreihe. Einmal sagen Petrus und Johannes, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Euch, damit meinen sie den Hohen Rat. Und das nächste Mal wieder Petrus und die anderen Apostel. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und hier sehen wir, es gibt Grenzen der Unterordnung, wo es einfach ganz klar wird für Christen, da tue ich nicht mehr mit. In der Kirchengeschichte ist mir eingefallen, die noch nicht so lang zurückliegende Zeit, in der die bekennende Kirche im Dritten Reich rund um Dietrich Bonhoeffer sich gegen die damals Herrschenden aufgelehnt hat. Und das war eine unheimlich schwierige Zeit und es gibt unheimlich ein Ringen drum, was ist eigentlich richtig zu tun. Ist es richtig, sich gegen das Unrecht der Nationalsozialisten auch mit Gewalt aufzulehnen? Teilweise Ein Teil dieser Bewegung hat das abgelehnt und ein anderer Teil, zu dem hat sich auch dann Bonhoeffer durchgerungen, war bereit, Hitler durch einen Anschlag, durch ein Attentat zu beseitigen. Es ist nicht gelungen und sie sind gestorben. Es ist aber ein, man kann das bei Bonhoeffer nachlesen, es ist ein großer Kampf, weil es gibt ein Gebot, du sollst nicht töten. Gilt es auch für Tyrannen? Gilt es für Hitler? Gilt es für Putin? Gilt es für die Hamas-Führer? Und so weiter. Also, es ist wirklich schwierig. Und wir erleben diese Spannung immer mehr. Und ich glaube, dass wir da herausgefordert sind, ein jeder für sich den Weg zu finden. Es gibt Christen, die völlige Pazifisten sind, die jede Anwendung von Waffen und Gewalt ablehnen. Es gibt aber auch Christen, gläubige Christen, die mit Jesus leben, die es nicht so sehen und bereit sind, auch für die Freiheit ihres Landes zu kämpfen. Aber damit wir diese Entscheidungen richtig fällen können, müssen wir auch lernen, die Maßstäbe Gottes für das Herrschen zu verstehen und zu beurteilen. Nach den Maßstäben Gottes zu beurteilen. Vorher noch ein Gedanke, der eigentlich gut zum Daniel passt. Jeremia fordert die vertriebenen Juden auf, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr der Stadt wohl geht, so geht es auch euch wohl. Suchet der Stadt Bestes. Ich glaube, das sollte für uns als Staatsbürger, als Bürger eines glücklicherweise freien Landes trotzdem das oberste Gebot sein. Wir suchen das Beste für unser Land. Und betet für die Könige und für alle Obrigkeit, schreibt Paulus an Timotheus. Immer verbunden auch, dass es für uns besser ist, wenn sie den richtigen Weg gehen und wenn es Ordnung gibt. Unser Gebet und für die Obrigkeit und unsere prinzipielle Bereitschaft zur Unterordnung sollten uns ermöglichen, dass wir die Herrschenden, die Politiker nach den Maßstäben Gottes beurteilen können. Wir sind nämlich in der wirklich glücklichen Lage, und das haben ein großer Teil der Menschheit nicht, dass wir in einer Demokratie leben, in der wir selbst mitentscheiden dürfen, wer regiert. Und deshalb möchte ich jetzt noch ein paar Gedanken zu den Maßstäben der Macht oder des Machtausübens, oder ich sage es, die Grenzen der Macht, weitergeben. In unserem Text stehen zwei Sachen drinnen, die Regierenden tun sollen, nämlich sie sollen Gutes für die Untergebenen tun und sie sollen gerechte Richter sein, nämlich gutes Verhalten belohnen und Böses bestrafen. Prinzipiell ist das eine der Aufgaben, nicht die einzige, aber eine der Aufgaben für gute Regierung. Im Alten Testament gibt es auch schon einige Bibelstellen, unter anderem einen ganzen Psalm, der in der Lutherbibel als Regentenspiegel bezeichnet wird, Psalm 101, der zeigt, wie Könige, also Herrscher, regieren sollen. Und ich möchte es zusammenfassen. Es gibt zwei Hauptkriterien für alle, die oben stehen. Demut und die Überzeugung, dass über mir noch jemand ist. Dann kann ich nicht einfach alles tun, was ich mir denke, sondern muss ich mir fragen, was will Gott? Und Demut ist einfach das Wissen, dass ich nicht vollkommen, nicht allmächtig und nicht allwissend bin, sondern dass ich Gott brauche. Und das ist jetzt aber nicht nur für die da oben gemeint, weil du bist auch einer, der ein bisschen irgendwo oben steht. Jeder Vater, jede Mutter ist eigentlich auch eine Obrigkeit für ihre Kinder, zumindest solange sie noch nicht außer Haus sind oder volljährig sind, das kann man darüber diskutieren dann. Ja? Lehrer, Vorgesetzte und wir alle sind, ja, du sagst, ich bin ja eh nur ein Kleiner, aber es gibt immer noch Kleinere in der Firma. Ja, wir alle müssen lernen oder auch später mal hineinwachsen in Rollen, wo wir Macht bekommen. Es ist sicher nicht die große Macht bei den meisten, aber wir müssen diese Prinzipien auch für unsere Hierarchien anwenden. Das gilt auch in der Gemeinde. Es gibt genügend Stellen in der Bibel, wie Älteste sich verhalten sollen und wie die Gemeindeglieder sich zu Ältesten verhalten sollen. Beide Seiten müssen diese Prinzipien, die wir hier jetzt für den Staat gesehen haben, auch im Geistlichen befolgen. Richtiges Herrschen und richtige Machtausübung sind immer beschränkt, wenn sie unter der Macht Gottes stehen. Ich weiß, und wir merken das, es gibt sehr, sehr viele Beispiele, auch aktuell, dass die Mächtigen sich nicht unter die Macht Gottes stellen oder sogar scheinbare göttliche Autorität in Anspruch nehmen, sich von geistlichen Autoritäten rechtfertigen lassen, dass sie Kriege führen. Aktuell wird das gemacht in Russland. Das ist, wir dürfen das beurteilen und sagen, das ist falsch. Aber wir überlassen Gott das Urteil, das Richten. Ja, beurteilen müssen wir lernen, aber richten, so muss Gott. Ich komme zu einer Zusammenfassung und hoffe, dass bei diesem vielleicht viel politischen und theoretischen einiges doch für mich und für dich dabei ist. Gott möchte Ordnung, weshalb hat er auch staatliche und weltliche Mächte eingesetzt. Wir sind keine Anarchisten. Wir akzeptieren Ordnungen. Christen suchen der Stadt Bestes. Also wir sind aufgefordert, das Beste für unsere Region, für unsere Gemeinden, politischen Gemeinden, für unsere Region, für unser Land, für Europa, für die Welt zu machen. Und lasst euch da wirklich den Geist Ideen schenken. Das Evangelium ist das Beste, aber es gibt viele, viele andere Dinge auch, die notwendig sind. Notwendig. Es gibt Nöte und die müssen gewendet werden. Also Christen suchen das Beste für diese Welt. Auch wenn diese Welt vergehen wird, auch wenn sie ungerecht ist. Aber wir haben einen Auftrag. Und wir beten für unsere Politiker. Ich tue das viel zu selten. Ich ärgere mich mehr. Ich bin wirklich frustriert, was alles passiert ist in den letzten Jahren. Enttäuscht. Aber ich muss mehr beten, weniger ärgern. Ein ganz einfacher Satz: Christen bezahlen die Steuern. Christen können die Mächtigen anhand von göttlichen Maßstäben beurteilen. Wir haben die Bibel. Wir haben einiges, habe ich euch versucht zu zeigen. Es gibt nur, ich meine, darüber kann man noch viel forschen, ja, was sind die Maßstäbe Gottes für das Herrschen? Herrschen ist von Gott eingesetzt, gewollt, aber es gibt Maßstäbe. Welche Maßstäbe sind es? Wir können das anhand der Bibel lernen, zu beurteilen. Dann kannst du auch besser wählen. Dann weißt du auch, wo du dein Kreuz machen musst. Und glaub nicht alles, was auf den Wahlplakaten steht. Da steht eh nichts drauf, das sind nur Slogans. Ja? Aber schau mal, was die wollen. Ja? Und dann können wir das lernen, richtig zu entscheiden. Ich sage euch nicht, ich kann euch nicht sagen, für wen ihr euch entscheiden müsst. Aber ich bitte euch auch zum Beispiel nächsten Sonntag zur Wahl zu gehen. Es gibt Gewissensentscheidungen von Christen für oder gegen Widerstand. Und die sind individuell und sind auch zu respektieren. Wenn du sagst, ich bin Pazifist, ich greife keine Waffe an, ich mache Zivildienst, ist es genauso vor Gott und gerechtfertigt und zu akzeptieren wie jemand anderer, der sagt, ich verteidige mein Land, wenn es angegriffen wird. Ja, also das muss man respektieren. Aber das Wichtigste ist, Christen gehorchen Gott mehr als den Menschen. Und Christen üben Macht in Demut und unter Gottes Maßstab und Kontrolle aus. Ich möchte nur beten. Herr Jesus, wir leben in einer Zeit, in der viele Dinge nicht gut laufen. Wir sehen Ungerechtigkeit, Tyrannei, wir sehen Kriege, die wir nicht verstehen. Wir sehen, dass der Frieden bedroht ist, ein Frieden, der für uns schon so selbstverständlich war. Wir sehen, dass Hass und Unehrlichkeit und Unredlichkeit zunehmen, auch unter den Führenden, auch unter den Politikern. Wir möchten dich bitten, dass wir den richtigen Weg finden, als Christen in dieser Situation richtig zu leben, dich zu bekennen, dir zu dienen und der Welt zu dienen, sodass sie dich sehen kann. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, nach deinen Maßstäben zu leben. Danke, dass du diese Welt überwunden hast und ein neues und gerechtes, ewiges Reich aufrichten wirst. Aber bis dahin hilf uns, in dieser Welt deine Gerechtigkeit zu leben. Amen.